ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Udo Schenk. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Er ist ein gefragter Schauspieler, auch mit über 70, und ein begnadeter Synchronsprecher. Er kann auf 50 Schauspielerjahre zurückblicken und spielte oft den Bösewicht. Seit 2007 ist er Dr. Rolf Kaminski in der beliebten Serie In aller Freundschaft. Warum er gerade diese Rolle so mag, erzählt Udo Schenk in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD Audiothek abrufen können. Udo Schenk spielte in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen mit, war unter anderem im Polizeiruf oder Tatort zu sehen, in Wilsberg, Soko Wismar oder in Praxis mit Mehrblick. Viele freuen sich aber immer wieder, wenn er den Arztkittel überzieht und Dr. Kaminski in der Sachsenklinik ist. Früher war Udo Schenk vor allem Theaterschauspieler. Er verließ dann die DDR und musste im Westen beweisen, welch guter Schauspieler er ist. Seine Stimme lieh er bekannten Hollywood-Größen und als Synchronsprecher punktet er mit einer unverwechselbaren Stimme. Udo Schenk, jetzt im MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Bevor wir über Ihre Arbeit sprechen, reden wir mal über dieses neue Jahr. Es ist gerade mal ein paar Tage alt. Sind Sie so jemand, der so mit guten Vorsätzen in so ein Jahr geht?
Ach, eigentlich nicht, weil ich habe, glaube ich, jeden Tag irgendwie einen Vorsatz für mich, irgendwas erreichen zu wollen oder gut zu machen oder richtig zu machen. Nein, fürs neue Jahr eigentlich nicht. Ich hoffe nur für uns alle, dass wir vielleicht gemeinsam irgendwie in dieser Phase der guten Vorsätze oder danach zu suchen, ja, vielleicht gemeinsam so einen Gedanken entwickeln, ja, uns mehr zu bescheiden in unseren Ansprüchen, mehr den Dialog miteinander zu führen und vor allem den kontroversen Dialog, weil der findet ja also auf vielen Ebenen fast gar nicht mehr statt, dass man also kontrovers miteinander reden kann, um vielleicht auch gemeinsam zu neuen Erkenntnissen zu kommen und nicht nur die eigenen Positionen möglichst gut rhetorisch aufgestellt zu verteidigen oder so zu tun, als höre man dem anderen zu und tut es nicht wirklich, sondern will nur irgendwie einen besonders guten Eindruck für sich erwecken. Wenn wir davon ein Stück weit wegkommen könnten und zu einer vielleicht schon in der Vergangenheit liegenden Form wieder zurückfinden, das wäre toll.
Ein schöner Vorsatz, aber Wünsche darf man ja natürlich im neuen Jahr haben. Was wünschen Sie sich für 2026?
Ja, auch da muss ich leider sagen, mit dem Alter werden die Wünsche bescheidener und das ist ja kein bescheidener Wunsch nach Gesundheit. Also wir möchten alle gesund bleiben, weil wir haben begriffen, ohne Gesundheit ist alles nichts.
Gibt es Pläne, Vorhaben für dieses Jahr, wo Sie schon auch vielleicht drüber sprechen dürfen?
Ja, also als Schauspieler ist es ja insofern schön, man hört nie wirklich auf zu arbeiten, außer es geht dann irgendwann gar nicht mehr. Mhm. Bei mir geht es immer noch, also jetzt auch, was die Gesundheit und das Physische betrifft. Aber es gibt auch zum Glück genügend Menschen, die mit mir noch arbeiten wollen oder vielleicht auch Publikum, die mich gerne hören oder sehen. Und insofern habe ich natürlich Dinge in der, wie man so sagt, Pipeline, über die ich aber auch schon sprechen kann. Es gibt in Bad Lauchstädt in jedem Herbst ein Festival der deutschen Sprache am Theater, am Goethe-Theater Bad Lauchstädt. Mhm. Und dort werden sozusagen nicht nur deutsche Klassiker. Im vergangenen Jahr haben wir im Oktober den Kaufmann von Venedig, der ja bekanntlicherweise von Shakespeare ist, gelesen, szenisch gelesen. 12, 13 Schauspieler in diesem Fall, die auf der Bühne sitzen und szenisch für ein wirklich hochinteressiertes Publikum den Kaufmann von Venedig lesen. In diesem Jahr werden wir den Tell von Schiller lesen und ich werde vermutlich 2 Wochen davor, so ungefähr an einem Sonntag, ja, ich sag mal so eine Form von Matinee machen mit dem Titel Eine kleine Deutschstunde, und da will ich gar nicht mehr zu verraten, was sich hinter diesem Titel verbirgt.
Und es geht natürlich weiter mit Dr. Rolf Kaminski.
Das hoffen wir alle. Also die ARD hat uns, ich glaube, für die nächsten 2 Jahre, dass die Serie weiter produziert wird. Ja, und es scheint ja auch nicht nur ein ungebrochenes Interesse an dieser Serie zu geben, sondern auch ein zunehmendes Interesse. Das ist zumindest meine Wahrnehmung in der Weise, wenn ich merke, welche Altersgruppen mich so ansprechen.
Sie haben mal gesagt, Sie wollten gar nicht so eine Serienrolle haben, also zumindest damals, 2007. Jetzt sind Sie seit 2007 Dr. Rolf Kaminski. Wie sind Sie überhaupt zu dieser Rolle gekommen?
Also ich war in einem Alter, wo es dann für Schauspieler auch schwierig wird, weil es so eine Umbruchzeit ist. Ich war so Anfang, Mitte 50 und ich habe gemerkt, dass eben die Fernsehspiele, an die ich mich so gewöhnt hatte, 2, 3 im Jahr und dann Episodenrollen oder ein Tatort und so weiter und so fort, dass das weniger wurde. Und in dieser Phase wurde ich über meine Agentur überrascht mit der Anfrage nach einem Casting für eine Serie oder für die Serie In aller Freundschaft, die ich natürlich kannte, weil mein Kollege Rühmann, mit dem ich am Maxim-Gorki-Theater ja ein paar Jahre gemeinsam engagiert war, kannte und deswegen habe ich da immer mal reingeschaut und wusste, worum es geht. Und ja, Sie haben recht, ich war eigentlich nie daran interessiert, in einer Serie eine durchgehende Figur zu spielen. Aber, wie gesagt, die Zeit hatte sich für mich in der Weise verändert, dass ich darüber nachdachte, naja, wenn man sowas wie eine Serienrolle hätte, dann ist es schon wie eine kleine sichere Bank, also sprich wie ein festes Engagement am Theater oder so. Und so habe ich mich auf das Casting eingelassen. Dann kam der Text oder die Rollenbeschreibung und das hat mir auch gefallen. Da habe ich gedacht, Mensch, also das kann man sich zumindest mal ein paar Wochen angucken, wie das so läuft. Und bin dann nach Leipzig gefahren und es waren, ich glaube, so 5 andere Kollegen mit mir noch da, die für diese Rolle gecastet wurden. Dann fuhr ich wieder zurück und bekam dann irgendwann später den Anruf, man hätte sich für mich entschieden. Ich musste dann nochmal nach Leipzig und konnte dann auch, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, so ein paar vorsichtige Forderungen stellen, woran ich meine Zusage knüpfen wollte. Und diese Forderungen, die jetzt rein schauspielerischer Art sind, also was die eine Form von Mitsprache, sage ich mal, auch vorsichtig formuliert betrifft, das wurde akzeptiert. Dann haben wir die erste Folge gedreht und wie es bei der Freundschaft so üblich ist, also damals war es natürlich noch nicht ganz so schlimm mit dem Internet, glaube ich, aber heute ist das Publikum ja sehr schnell in Zustimmung und Ablehnung, das ist egal, aber sie melden sich zu Wort, was ich toll finde.
Ja.
Aber damals war es auch so, es war relativ schnell deutlich, dass diese Figur, die ja neu entwickelt worden war von der Dramaturgie, vom Publikum sehr angenommen wurde. Und mir selber hat es auch Spaß gemacht, weil es war so ein Zwischending zwischen meinem, sage ich mal, hauptsächlichen Rollenprofil. Ich war immer in Anführungsstrichen der Böse, habe aber immer versucht, dem Bösen eben auch, was denn nie in Drehbüchern drinsteht, eine menschliche Seite zu geben. Das wurde immer dankbar angenommen von den Regisseuren. Und das hat letztlich vermutlich auch, also ist zumindest jetzt meine Interpretation meiner Arbeit, dazu geführt, dass den Leuten oder dem Publikum meine bösen Charaktere eigentlich immer gefallen haben, Spaß gemacht haben, interessant fanden. Und Kaminski ist so ein, war so ein Charakter, und da ist es ja auch bis heute, obwohl wir ihn auch ganz oft sehr emotional inzwischen erleben konnten. Aber damals war es noch stärker so ein Zwischending zwischen diesem alten Rollenfach und einem, sage ich mal, doch mehr positiven, also oder wie man in unserer Branche sagt, nicht der unbedingt der Freund der Schwiegermütter, aber sowas dazwischen. Und das hat mir gut gefallen und das konnte man auch gemeinsam in den letzten Jahren immer mal so variieren, ausbauen etc. Und das gefällt mir im Prinzip bis heute, muss ich sagen.
Wie gern sind Sie denn Dr. Kaminski?
Also ich bin sehr gern, muss ich sagen, Dr. Kaminski. weil ich habe sehr, sehr viel anderes früher gedreht und habe aber erst durch diese Figur Kaminski also eine Aufmerksamkeit beim Publikum bekommen, die mir selber gefällt. Das meine ich jetzt gar nicht, was meine Eitelkeit betrifft, weil jeder Mensch ist eitel, aber ich glaube, ich bin da in einem ganz normalen Mittelfeld unterwegs. Aber wenn mich Menschen ansprechen, merke ich, dass sie mich in einer bestimmten Weise ansprechen, die mit der Art zu tun hat, glaube ich oder hoffe ich, wie ich den Kaminski spiele. Also die Menschen sprechen mich mit Respekt an, weil sie merken ja, Kaminski ist jemand, dem haut man jetzt nicht mal so von hinten auf die Schulter und sagt, Mensch, toll, dass ich dich endlich mal treffe, Kaminski. Und die Beschreibung dessen, warum sie gerne mit mir reden wollen, ist dann auch immer ganz großartig, weil ich merke da wirklich ein Bemühen zu beschreiben, was man gesehen hat oder glaubt gesehen zu haben und warum man diese Figur Kaminski so mag.
Seit 19 Jahren nun sind Sie dabei bei In aller Freundschaft in der Sachsenklinik, haben mal mehr, mal weniger Auftritte als Dr. Rolf Kaminski. Dafür sind Sie von Berlin, da wo Sie zu Hause sind, nach Leipzig unterwegs. Wie oft sind Sie in Leipzig? Wie gern sind Sie auch in Leipzig?
Also gern, um mit dem Ende der Frage anzufangen, bin ich sehr gerne in Leipzig, weil ich hier auch studiert habe, an der, die damals noch Theaterhochschule Hans Otto hieß. Und Hans Otto war ja ein junger Schauspieler am Preußischen Staatstheater, der während der Nazizeit als Gustav Gründgens dort Intendant war. Und Hans Otto war ein junger Schauspieler, der von der Gestapo, man weiß es nicht genau, aus dem Fenster gestoßen wurde nach einem Verhör oder selber gesprungen ist. Auf jeden Fall ist er ums Leben gekommen in dieser Zeit. Und ich fand es gut, dass man nach ihm dann diese Schule benannt hat und habe es auch bedauert, dass sie, auch wenn sie heute einen großen Namen trägt, nach wie vor, also ist die Musikhochschule Mendelssohn-Bartholdy, glaube ich, heißt sie. Ich weiß es so genau gar nicht. Aber sie ist auf jeden Fall nicht mehr an dem alten Ort, wo unsere Schauspielschule damals war und heißt auf jeden Fall auch nicht mehr Theaterhochschule Hans Otto.
Also ich höre raus, Sie sind gern in Leipzig. Wenn Sie in Leipzig sind, was machen Sie so? Mal durch die Stadt bummeln und ja.
Ja.
Außer
also,
drehen natürlich.
Ja, die Dreharbeiten, die brauchen schon viel Zeit und auch viel Kraft, sodass ich ja auch mit zunehmendem Alter merke, es ist jetzt besser ins Hotel zu gehen und nicht noch durch die Stadt zu laufen.
Okay.
Und die Nacht zum Schlafen zu nutzen, um am nächsten Tag wieder fit zu sein. Aber so in den ersten Jahren bin ich wirklich sehr gerne ja so auf den alten Pfaden durch die Stadt gelaufen. Ich habe damals auch mit drei anderen Kommilitonen in einer Wohnung in der Harkortstraße gewohnt, also damals dem Dimitrov-Museum gegenüber. Heute es ist das Bundesverwaltungsgericht. Da haben wir gewohnt und das hat mich natürlich immer sehr bewegt, weil es war damals für mich, es war die Zeit von 71 bis 75, auch meine erste Großstadt, in der ich gelebt habe. Ich komme aus der brandenburgischen Provinz, aus der Stadt Wittenberge an der Elbe. Und Leipzig war für mich immer großartig. Und dann Jahre nach der Wiedervereinigung hierher zu kommen und zu sehen, was man aus der Stadt gemacht hat und wie schön die Umgebung geworden ist mit den Seen. Also ich war ja dann als Student in Karl-Marx-Stadt 2 Jahre noch am Theater und bin dann oft von Karl-Marx-Stadt nach Leipzig gekommen, weil meine damalige Freundin ein Studienjahr unter mir noch in Leipzig war. Und wenn man von Karl-Marx-Stadt nach Leipzig kam, fuhr man ja nur durch Mondlandschaft, wenn man sich der Stadt dann genähert hat. Die ganzen Tagebaue, der Dreck, das abgefackelte Gas, wenn es dann schon dunkel war. Und man kam, und heute ist das totale Gegenteil. Also das hat mich komplett geflasht, als ich das zum ersten Mal mit eigenen Augen gesehen habe.
Dieser Kaminski ist ja ein Zyniker. Er eckt auch gern mal an. Er zitiert Nietzsche. Wie viel Udo ist denn in Rolf?
Ja, naja.
Ah.
Also meine Frau würde sagen, ja, ja, das ist 1:1. Nein, ist es nicht. Und wenn man sie dann nochmal fragen würde, würde sie das auch vermutlich ein bisschen relativieren. In jeder Rolle ist, glaube ich, bei jedem Schauspieler immer ganz viel Persönliches, weil man schöpft ja für eine Figur aus sich selbst. Mhm. Und insofern geht es gar nicht anders. Aber trotzdem glaube ich zumindest, ich bin nicht in der Form zynisch, wie es Kaminski ist. Ich bin auch nicht so gebildet, wie Kaminski scheint gebildet zu sein. Und insofern gefällt mir der Charakter, weil ich auch für mich daraus natürlich ganz viel ziehen kann, was die Geschichte jetzt mit Nietzsche betrifft. Weil vielleicht wäre das noch eine Frage gewesen, aber ich beantworte sie trotzdem mal selbstständig. Als ich nach Karl-Marx-Stadt kam als Schauspielstudent, gab es damals in dem Schauspielhaus so eine kleine Kantine und die hatte mein wunderbarer Kollege Peter Sudan eingerichtet. Die Wände hingen voll mit Fotos von aus Szenen von Schauspielern und Sprüchen aller Art. Und ich stand dann da und guckte mir das alles an und dann las ich einen Spruch und da stand, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Nietzsche. Den Namen Nietzsche hatte ich natürlich mal gehört, aber ja. Es war jetzt kein Unterrichtsstoff in der DDR-Schule, dass man über den Philosophen Nietzsche was erfahren hat. Aber wenn man sich interessiert hat, dann kannte man ihn natürlich. Aber dieser Ausspruch, der hat dann mein Interesse so nachhaltig geweckt, dass ich dann viele Jahrzehnte später, als Kaminski anfing, Bibelzitate, wenn sie gepasst haben, zur Situation, mir zu überlegen. Und daraus entstand dann irgendwann, ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, ob das jetzt nur meine Idee war oder die Idee der Autoren, Nietzsche-Zitate draus zu machen. Und auf jeden Fall sind wir dabei geblieben, weil es sich eben auch als sehr positiv für den Zuschauer erwiesen hat, weil
also ich
darauf
find's toll.
Werd ich auch am meisten angesprochen.
Das neue Jahr hat begonnen. Es ist so ein bisschen Aufbruchstimmung. Alles geht wieder los. Die Kassen sind nach Weihnachten ein bisschen mehr leer. Die guten Vorsätze halten vielleicht bei dem einen oder anderen noch an. Heute ist der 11. Naja. Sind Sie ein Fan vom Januar, so von diesem Neubeginn?
Naja, ich glaube, wir können uns ja alle diesem Jahreswechseltrubel nicht wirklich entziehen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich feiere seit vielen Jahren kein Silvester in dem Sinne, dass ich da bis 24 Uhr unbedingt einen bestimmten Alkoholpegel erreicht haben muss, um dann lauthals das neue Jahr begrüßen zu können. Meine Frau ist da zum Glück ähnlich gelagert wie ich und in der Regel gehen wir vorzeitig ins Bett oder, sage ich mal, mehr oder weniger normal ins Bett, weil das auch eine Zeit ist, wo wir seit vielen Jahren immer ohne Probleme in den Urlaub fahren können. Mhm. Übers Jahr verteilt ist es immer schwierig, weil immer irgendwelche Arbeiten, Anfragen etc. anstehen. Aber die Zeit um Weihnachten, Silvester ist dann so ein Raum, wo man 2 bis 3 Wochen sagen kann, da bin ich nicht da und da passiert in der Branche auch wenig. Und da wir beide lange schon tauchen, sind wir zumindest in den letzten 30 Jahren also oft auf die Malediven zum Tauchen geflogen in dieser Zeit. Aber trotzdem erlebt man das ja mit über die Mitmenschen, die immer um einen ja herum sind. Und man ist dann, wie gesagt, eben auch nicht frei davon, irgendwie doch mit einem anderen Blick auf die neue kommende Zeit zu schauen.
Seit 2007 sind Sie in der erfolgreichsten inzwischen deutschen Arztserie in aller Freundschaft, Dr. Kaminski. Wie ist es, wenn Sie so immer wieder den Arztkittel überziehen? Wie fühlt sich das an?
Also, das fühlt sich gut an. Ich habe 3 Freunde seit vielen Jahren, die Ärzte sind. Und inzwischen begreife ich, wie das sein muss, wenn man als Arzt, also die sind im Prinzip alle Allgemeinmediziner, aber einer ist auch Onkologe und Aber sie sind ja letztlich wie ich auf der Bühne vor einem Publikum und sind eine zentrale Figur immer in ihrem täglichen Arbeitsumfeld. Und das spüre ich natürlich auch, wenn ich den Kittel anziehe und dann als Kaminski da durch die Flure rauschen kann, dass das eigentlich was Schönes ist.
Und ich nehme an, auch außerhalb der Serie werden Sie inzwischen angesprochen. So, ich hätte da mal hier was und da was.
Richtig, das passiert des Öfteren. Und ich sage dann auch immer, um das Thema relativ schnell auch abzublocken, also wenn Sie lebensmüde sind, dann kommen Sie gern zu uns in die Sachsenklinik. Wenn Sie noch ein bisschen länger leben wollen, dann gehen Sie zu einem richtigen Arzt.
Ich habe es gesagt, die erfolgreichste deutsche Arztserie. Ich glaube, Arztserien gehen sowieso im Fernsehen irgendwie immer.
Ja, weil wir alle vermutlich Respekt haben vor den Menschen im weißen Kittel. Und seit ich diese Serie oder diese Figur spiele, hat sich auch mein Verhältnis, obwohl ich wie gesagt Freunde habe, die Ärzte sind, nochmal so verändert, weil man ja mitbekommt, was ein Mensch, der als Mediziner unterwegs ist, alles wissen muss, können muss, auch an Selbstüberwindung, wenn er einen Menschen operiert oder in einer bestimmten Weise anfasst, das alles tun zu können. Das finde ich so unwahrscheinlich großartig. Aber auch, wie gesagt, erst seitdem ich mich damit beruflich beschäftigen muss.
Was meinen Sie, macht den Erfolg der Serie aus?
Also die Dramaturgie, die Produktion, die Redaktion, die sind alle extrem bemüht. Das ist jetzt meine Wahrnehmung. Die Geschichten, die da erzählt werden, in den 45 Minuten so zu gestalten, dass für jeden was dabei ist, dass es möglichst authentisch rüberkommt, sowohl das Medizinische wie auch das Zwischenmenschliche. Und diese Mischung, die wird einfach gut getroffen. Und um das auch noch sagen zu können, ich bin mal in einer Drehpause vor die Tür gegangen, Luft zu schnappen, in die Sonne zu gucken. Und eine Frau sprach mich an, weil es sind immer Menschen da, die gucken wollen, wie sieht diese Sachsenklinik von außen aus und so weiter und so fort. Und die sprach mich an und sagte, sie wäre OP-Schwester in Tübingen. Also es ist ein weiter Weg von Tübingen nach Leipzig rüber, einmal durchs ganze Land. Und dann sagte sie, sie wisse, dass in den ersten zwei Semestern, also ich kann das jetzt nur so wiedergeben, ob es jetzt tatsächlich stimmt, weiß ich nicht, aber ich vermute ja. Sagte sie, die ersten zwei Semester und sprich das erste Studienjahr, wenn man so will, der Medizinstudenten in Tübingen, die sehen OP-Szenen aus in aller Freundschaft, weil die so professionell gespielt sind und fotografiert sind sowieso, dass es für die ersten zwei Semester viel besser ist, als 10 Meter entfernt in einem Raum zu stehen und da hinten irgendwie etwas entdecken zu wollen, wo operiert wird, weil in diesen sogenannten sterilen Bereich dürfen Sie sowieso nicht rein, aber auch nicht bis ganz ran. Also sehen Sie wenig und das, was Sie aber sehen sollen, sieht man dann in diesen Szenen, die die Kamera einfach ja ganz anders aufnimmt, als das menschliche Auge es könnte, sehen Sie halt viel mehr. Und das fand ich schon mal ein großes Lob, was ich auch sofort mit reingenommen habe, als ich zurückging und erst mal drinnen verbreitet habe. Also das nur als Beleg dafür, wie sehr man sich um Authentizität bemüht und aber in allen Geschichten eben auch dramaturgisch da einfach immer auf der sicheren Seite ist.
Toll. Sie haben in vielen Kino- und Fernsehproduktionen gespielt. Seit 1974 stehen Sie vor der Kamera. Erst für die DEFA, später viele Serien. 1985 haben Sie sich gemeinsam mit Ihrer Frau, der Schauspielerin Marina Krogul, entschieden, im Westen zu bleiben. Ich frage mich manchmal, Sie sind vielleicht auf irgendeinem Gastspiel im Westen gewesen. Wie funktionierte sowas?
Also das Ganze hatte natürlich eine jahrelange Vorgeschichte. Und als Kind der DDR habe ich völlig unkritisch lange an das geglaubt, was man versucht hat, mir mit Erfolg in den Kopf zu setzen. Dann bin ich direkt engagiert worden ans Maxim-Gorki-Theater ab September 75. Und jeder, der aus der DDR kommt, wird sich noch erinnern, auch die aus der Bundesrepublik, wenn sie sich dafür interessiert haben, 1976 wurde der Liedermacher Wolf Biermann nach einem Konzert nicht mehr in die DDR zurückgelassen bzw. ausgebürgert. Ich habe das dann als junger Schauspieler miterlebt und das war im Prinzip der Beginn dessen, was dann in mir über Jahre gearbeitet hat, weil ich mir eingestehen musste, dass ich natürlich auch zu feige bin, meine Wut, meine Enttäuschung laut auszusprechen, weil ich auch wusste natürlich, was jeder in der DDR wusste, jegliche Form von Kritik ist gefährlich, macht keinen Sinn, weil man kann nichts verändern. Und das führte dann irgendwann dazu, weil wir wohnten damals am Prenzlauer Berg und ja, wenn man keine Vorstellung hatte, dann saß man mit Freunden in einer Kneipe, um sich gegenseitig irgendwie abreagieren zu können. Seine Frustration über alles, was uns umgab. Und viele von denen sind dann später Menschen gewesen, zu denen man Bürgerrechtler gesagt hat. Aber da wurde auch immer oder hauptsächlich über eine reformierte DDR gesprochen und das habe ich in meiner Vorstellung überhaupt nicht sehen können. Das alles in der Summe hat letztlich dazu geführt, dass ich glaubte, einfach dort nicht mehr leben zu können. Weil als ich dann im Westen war, habe ich auch immer gesagt, es ging mir extrem gut, als privilegierter Schauspieler in der Hauptstadt der DDR an so einem Theater. Ich habe auch 3 Jahre am Deutschen gespielt. Ich habe gedreht, was Sie schon sagten, und synchronisiert und Hörspiele gemacht und so weiter und so fort. Und mein Leben war in keinster Weise gefährdet. Trotzdem habe ich mich da auch ein Stück weit in etwas reingeredet, vermutlich. Und das hat in der Konsequenz dann dazu geführt, dass ich auf so ein Gastspiel halt hingearbeitet, heißt mich hinverhalten habe, dass man uns beide mitgenommen hat. Aber auch dieses uns beide mitzunehmen, weil meine Frau Marina Krugel, die war damals im Fernsehensemble engagiert und hat bei uns am Gorki-Theater in 5, 6 Stücken gastiert. Und wir sind mit 3 Stücken zu diesem 4-wöchigen Gastspiel gefahren und ich war in allen 3 Stücken drin und meine Frau in 2. Und die Tatsache, dass man uns mitgenommen hat, hat natürlich zu gewissen Spekulationen geführt und aber auch das steht zum Beispiel in meiner Stasi-Akte drin, dass man für genau diesen Vorgang eben 2 Optionen hatte. Wenn sie zurückkommen, war man der Meinung, dann hat er keinen Grund mehr, nicht mit uns gemeinsam gegen den Klassenfeind oder irgendwas zu arbeiten. Und wenn sie nicht zurückkommen, dann sind wir sozusagen einen Querulanten los, als der ich so angesehen wurde.
Wir haben gehört, Sie sind 1985 nach Westdeutschland geflohen. Und dort war es ja zunächst wohl auch nicht so einfach, am Theater Fuß zu fassen. Warum eigentlich? Sie waren ja ein toller Schauspieler in der DDR am Theater.
Also man hat mich erfolgreich an den Theatern verhindert, wo ich gerne weitergemacht hätte, nachdem ich drüben war. Und der damalige Intendant des Residenztheaters München war der Einzige, der mir das ganz deutlich gesagt hat. Der hat mich also kommen lassen und hat mir gesagt, man hat uns Intendanten, das sind jetzt meine Worte, vom Kulturministerium der Bundesrepublik mitgeteilt, wer Schenk engagiert, wird seine Partnerschaft mit dem Staatstheater in der DDR und das Resi in München hatte so eine Kooperation mit dem Staatstheater Dresden. Das heißt nicht, dass da jetzt Schauspieler hin und her und so weiter. Auf Regieebene fand es statt. Aber das Theater, was Schenk engagiert, wird diese Kooperation verlieren. Und er sagte mir, und das fand ich großartig, weil bei den anderen habe ich mich halt nur gewundert, dass nicht mal das Interesse bestand, wenn die lesen, ein 33-jähriger Schauspieler aus Ost-Berlin, der hat da 10 Jahre Gorki-Theater und war 3 Jahre am Deutschen, hat gedreht, den gucken wir uns mal an. Das ist normal. Das hat alles nicht stattgefunden. Da ich aber eben arbeiten und Geld verdienen wollte, habe ich das angefangen, was am unkompliziertesten war, und das war das Synchronisieren. Und das ging dann auch so schnell und so gut. Dann kam so, also ich sag mal, nach 2 Monaten des Hierseins in der Bundesrepublik kamen dann so die ersten Drehgeschichten dazu. Ähnlich wie im Synchron, man hat mal probiert und gemerkt, oh ja, das stimmt, was der erzählt hat. Und dann habe ich so viel gedreht, dass ich gar nicht mehr auf die Idee kam, mich weiter am Theater zu bemühen.
Gut. Ich höre raus, es gab sicher Momente, da haben Sie gesagt, war denn das alles richtig, was wir gemacht haben? Aber aus heutiger Sicht, glaube ich, haben Sie diesen Schritt nicht bereut.
Nein, weil ich wurde natürlich dann auch später gefragt, Mensch, wenn du geahnt hättest, dass 5 Jahre später dieses Land wieder vereint ist, hättest du dann nicht? Und dann habe ich immer gesagt, nein, weil das, was ich in der Zeit an mir selbst erkannt, entdeckt und auch erlebt habe, ist mit Geld gar nicht aufzuwiegen. Also diese Form von Lebenserfahrung in vielerlei Hinsicht. Und insofern war es schon mal erfolgreich. Und das Zweite, was auch ganz wichtig offensichtlich für mich war, dadurch, dass ich in Karl-Marx-Stadt schon Erfolg hatte als ganz junger Student auch noch und dann gleich an so ein Theater wie dem Maxim-Gorki-Theater engagiert worden zu sein, hat mich, auch wenn ich das damals bestimmt nicht hätte wahrhaben wollen, in einer gewissen Weise hochnäsig gemacht. Dann war ich im Westen und habe gemerkt, oh, das geht nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich könnte jetzt ganz, ganz viele Geschichten erzählen, die das belegen. Dann habe ich gearbeitet und habe gemerkt, ich kriege die nächste Arbeit, weil ich die davor gut gemacht habe. Und das hat sich immer mehr gesteigert, auch in der Größe der Rollen etc. etc. Und das als Schauspieler zu erleben, ist ja, sage ich, 1000-mal schöner, als wenn man meint, so wie ich es damals, ja, ich bin doch so großartig, ist doch logisch, dass ich jetzt hier engagiert bin. Oder da jetzt bei der DEFA diesen Film oder beim Fernsehen der DDR diesen Film drehe und so weiter und so fort. Nein, hier ging es dann nicht ums Überleben, aber man muss dann schon zusehen, dass man monatlich seine Miete bezahlt. Und als ich gemerkt habe, Mensch, das geht, da bleibt sogar was übrig und jetzt kann ich mir ein neues Auto kaufen und kein gebrauchtes. Das war etwas, was ich als Schauspieler in der DDR sozusagen verpasst hatte, weil mein Weg ein anderer war in der DDR. Und insofern war es für mich in jedem Fall, auch wenn ich das heute alles ganz, ganz kritisch sehe, was geschehen ist in den letzten Jahrzehnten, war es für mich eine Erfolgsgeschichte.
Es gibt die Schnellantwortrunde für Udo Schenk. Ein Tag beginnt gut für mich mit.
Wenn ich wach werde und merke, oh, ich habe richtig 8 Stunden am Stück geschlafen.
Was mir an anderen Menschen wichtig ist.
Ehrlichkeit im Austausch, egal worüber.
Was ich an anderen Menschen gar nicht mag.
Genau das Gegenteil, wenn ich merke oder glaube zu erkennen, die sind zwar rhetorisch gut drauf, aber sie benutzen ihre Fähigkeiten, um mich besser einwickeln zu können.
Nachts aufstehen würde ich für?
Ja, das ist schwer, weil ich habe gerne den durchgehenden Schlaf. Aber aufstehen würde ich natürlich für etwas, was mich zwingt aufzustehen, weil es entweder ein unvorhergesehenes Ereignis ist, aber was sich vielleicht hinter der Frage auch verbirgt, ich würde nicht aufstehen für irgendein Fußballspiel, ein Boxkampf oder irgend sowas, weil es zeitversetzt woanders gerade stattfindet.
Geld gebe ich gern aus für?
Ja, nicht nur für Sachen, die mir gefallen, sondern wo ich es auch wichtig halte, empfinde, dass man dafür Geld ausgibt bzw. sich einsetzt mit seinem Geld.
Ich sündige bei?
Also sündigen tue ich in Anführungsstrichen bei Süßigkeiten, weil ich brauche abends ein kleines Pensum, aber ich brauche abends ein paar Süßigkeiten.
Ein Tag war gut, wenn?
Ja, wenn ich mit dem Gefühl so in den Feierabend gegangen bin, ich habe in dem, was ich gemacht habe, was Gutes gemacht.
Wir haben schon drüber gesprochen, Sie sind ein toller Synchronsprecher, haben viele auch bekannte Schauspieler synchronisiert, Kevin Bacon, Ralph Fiennes, Gary Oldman, der Name fiel schon.
Ray Liotta. Ja, ja. Er ist leider verstorben vor anderthalb Jahren.
Genau. James Bond-Filme waren es, das Grand Budapest Hotel, Air Force One. Also Sie haben eine tolle Stimme. Wer hat denn wann entdeckt, für Synchron ist er genau der Richtige, der Herr Schenk? Oder waren Sie das selbst?
Nein, also jetzt genau der Richtige, so ein Punkt wird es wahrscheinlich nicht gegeben haben. Aber in der DDR weiß ich noch, ich habe also noch als Student an dem Gorki-Theater meine erste Premiere gehabt. Und als ich dann engagiert war, ich würde denken, so in den ersten Wochen, damals, man hatte ja, oder wenige Menschen hatten ein Telefon und da wurden noch Telegramme an die Schauspieler verschickt. Von der DEFA, vom Synchron. Dann bekam ich eines Tages ein Telegramm und da stand drauf, urgent. Da dachte ich, haben die sich verschrieben und das soll Student heißen. Also ich wusste nicht, dass es urgent, dringend oder irgendwas ist. Und dann las ich DEFA Synchron Johannisthal. Also ich habe mir eine Telefonzelle gesucht, habe da angerufen. Und dann wurde ich zu meinem ersten Synchron eingeladen, weil damals gingen dann offensichtlich eben noch viele Menschen aus der Branche ins Theater, um auch zu gucken, wen gibt es da neu oder was kann ich entdecken, nicht nur um sich zu unterhalten auf eine schöne Weise, sondern auch um zu sehen, wer ist da so. Und so wurde ich also für das Synchron zumindest von jemandem entdeckt, so nach dem Motto, Mensch, den könnte man ja mal ausprobieren. Und es ging um die Hauptrolle in diesem polnischen Film, war ein junger Schauspieler und ich habe selber relativ schnell gemerkt, das macht mir nicht nur Spaß, sondern ich habe auch ein Empfinden, ein Gefühl dafür, für den gesamten handwerklichen Teil des Synchronisierens. Also wann man lossprechen muss, wie man darauf achtet, dass die fremde Sprache mit der eigenen doch gut sowohl inhaltlich wie auch optisch übereinstimmt und dabei trotzdem in einer gewissen Weise schnell zu sein und nicht langsam, also es muss etwas geschafft werden in einer bestimmten Zeit und wenn man 100 Versuche brauchte sozusagen, dann ist man natürlich auch aussortiert worden. Das war bei mir alles nicht der Fall und insofern habe ich in der DDR in meiner Theaterzeit schon immer ganz viel synchronisiert.
Haben Sie die Schauspieler, die Sie synchronisieren, vielleicht doch mal getroffen?
Nein. Also ich war einmal zu einer Premiere eingeladen, das war glaube ich Air Force One mit Harrison Ford und Gary Oldman. Und ich hatte Gary Oldman gesprochen und wir saßen also Wolfram Pampel, der ja auch hier am Leipziger Theater war und ich würde schätzen 5 Jahre vor mir auf demselben Weg in die Bundesrepublik gekommen ist oder auf einem ähnlichen Weg, das weiß ich so genau nicht. Aber der Pampel sprach eben immer oder spricht immer noch Harrison Ford. Und wir waren da eingeladen und saßen dann da in einer Lounge und warteten sozusagen auf Abruf. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt. Ich wollte ins Bett. Und habe auch bei dem Sitzen und Warten gedacht, was macht das für einen Sinn? Hättest du jetzt Lust, den Schauspieler zu treffen, der dich in Rumänien oder in Thailand synchronisiert hat? Weil das waren 2 Länder, wo ich selber gedreht habe und dann durch Zufall abends im lokalen Fernsehen einen Film mit mir gesehen habe, in der entsprechenden Landessprache aber, habe beschlossen, nee, ich würde das nicht wollen und der Gary Oldman wird wahrscheinlich das auch nicht wollen und wenn nur machen, weil man ihn dazu zwingt oder nötigt. Also bin ich gegangen und seitdem hat es auch keinen Versuch mehr gegeben, mich da irgendwie mit jemandem zusammenzubringen.
Udo Schenk, der mit 72 fit zu sein scheint wie ein Turnschuh, was machen Sie vielleicht sportlich oder überhaupt, um fit zu bleiben?
Ja, das wird mir oft gesagt, freut mich natürlich. Ich weiß oder ich ahne, wie ich aussehe, wirke. Aber ich bin lange Jahre oder Jahrzehnte gejoggt, so 2-3 Mal die Woche und hatte immer da, wo wir wohnen, so eine 10-Kilometer-Strecke abgemessen, die ich dann versucht habe, in unterschiedlichen Zeiten zu bewältigen. Und habe so ein bisschen Krafttraining gemacht, also ganz normal, was man zu Hause machen kann mit einer Reckstange oder mit Liegestützen und mit Hanteln etc. Das betreibe ich noch, aber das Joggen habe ich, würde ich schätzen, so vor 10 Jahren eingestellt oder ausgetauscht gegen zügiges Gehen. Weil ich gemerkt habe, dass mein Körper nachts, wenn er dann im Bett liegt, immer länger braucht, um sich wieder zu regenerieren. Weil das Laufen scheint doch nicht so gesund für den gesamten Körper zu sein. Ja.
So es ist Winter. Wie sehr mögen Sie Winter?
Also die Jahreszeit an sich finde ich, oder die Jahreszeiten finde ich schön, aber wie die meisten Menschen habe ich die Monate, wo die Sonne scheint und wo es ein bisschen wärmer ist, natürlich lieber.
Sie sind Ehrenbürger Ihrer Heimatstadt Wittenberge und engagieren sich auch für die Stadt, habe ich gelesen.
Ja, deswegen hat man mich dann irgendwann zum Ehrenbürger gemacht. Und ich fühle mich ähnlich wie, was ich vorhin über Leipzig gesagt habe, ich fühle mich meiner Heimatstadt, wo ich ja viel, viel länger noch gelebt habe als in Leipzig, wirklich verbunden. Und nach der Wiedervereinigung habe ich erlebt, wie eben auch meine Heimatstadt, eine kleine Stadt in Brandenburg, die Industrie verloren hat, im Prinzip komplett, bis auf das RAW, Reichsbahnausbesserungswerk. Das ist geblieben, wurde alles abgewickelt, wie es so heißt. Ich persönlich würde auch heute noch nicht sagen können, was man da falsch oder richtig gemacht hat, weil ich kannte die Industrie zum Teil natürlich in Wittenberge und wusste, wie marode das alles war, letztlich wie alles in der DDR. Aber habe mich für ein paar Dinge, die ich jetzt mir auch nicht selber ausgedacht habe, sondern die an mich herangetragen wurden, wenn man geglaubt hat, ich kann da vielleicht ein bisschen was bewegen, und das konnte ich dann in der Tat. Sind ein paar Projekte so gelaufen, 4, 5 ungefähr, die dann dazu geführt haben, dass man darüber berichtet hat und aufmerksam wurde, und eines Tages kam dann der Anruf, hätten Sie was dagegen, wenn wir Sie zum Ehrenbürger machen würden. Und da gab es eine richtig schöne Feierstunde in unserem Kulturhaus und der Saal war auch voll und das war alles toll. Und ich habe dann auch gesagt, dass ich besonders gut finde, dass sich alle Fraktionen in diesem Kommunalparlament dafür geäußert haben und es keine Stimme dagegen gab aus der oder der oder der Fraktion. Und das hat mich sozusagen auch tatsächlich bewogen, das anzunehmen.
Sie sind in der Serie In aller Freundschaft Dr. Rolf Kaminski, Urologe. Wie sehr müssen Sie sich mit diesem Thema beschäftigen?
Naja, ein Mann sollte sich tatsächlich damit beschäftigen. Und ich gehe jedes Jahr zu meinem Urologen, zu einer Vorsorgeuntersuchung. Und insofern kann ich das wirklich nur jedem männlichen Bewohner unserer schönen Erde raten.
Ein spezielles Fachgebiet. Wie sehr müssen Sie sich mit Fachbegriffen, müssen Sie die Pauken vorne weg? Wie ist das so für die Rolle?
Also egal, ob es jetzt um urologische Themen geht, aber Kaminski ist ja auch einer, der dann in diesem Klinikalltag der Sachsenklinik mal bei einer Transplantation oder bei einem Knochenbruch dabei ist und so weiter und so fort. Und egal, worum es geht, wenn es um medizinische Begrifflichkeiten geht, und da haben wir alle Kollegen den Anspruch, dann das so rüberzubringen, als wäre das unser täglich Brot, da muss man dann schon richtig tagelang dran arbeiten, dass das so wie nebenbei passiert. So wie meine Freunde, wenn die mir erzählen, weil sie glauben, der spielt doch ein Arzt, du verstehst doch alles. Und ich verstehe natürlich nichts davon.
Könnten Sie sich vorstellen, im wirklichen Leben Arzt zu sein, Mediziner?
Also mit meinem heutigen Wissensstand könnte ich es ja gar nicht, aber wenn es diese Möglichkeit gäbe, nochmal in einem Leben die Entscheidung zu haben. Also Arzt würde ich wirklich gerne sein. Weil erstens ist es wirklich was Großartiges, wenn man anderen Menschen helfen kann, egal ob man jetzt Arzt oder was man auch macht und womit man hilft. Aber als Mediziner helfen zu können mit diesem Wissen, was man sich dann angeeignet hat, das finde ich großartig.
Sie haben vorhin gesagt, über den Jahreswechsel geht's gern mal auf die Malediven zum Tauchen. Wo machen Sie sonst vielleicht gern mal Urlaub? Wo entspannen Sie da gut?
Also wir haben es ja in Europa oder ja in der heutigen Zeit zumindest eigentlich ganz gut. Mallorca ist sozusagen um die Ecke, sprich das Mittelmeer, die Badewanne Europas, aber auch im Winter mal für 2 Wochen auf die Kanaren zu fliegen, ist doch großartig. Also da hat man dann eigentlich, wenn man da im Januar ist, sage ich mal so, wie wir als Kinder die Ostsee erlebt haben mit 18 Grad, war für uns kein Problem als Kind. Heute sagt man, huhuhu, ist das kalt, wenn man den Fuß reinsteckt. Und der Atlantik hat im Januar ungefähr so die Temperaturen. Also da kann man im Atlantik schwimmen, das ist schön.
Und zu Hause? Wobei können Sie gut entspannen?
Es ist ganz simpel, so was ich jetzt sage, wirklich durch den Wald laufen, Bäume sehen, Natur aufnehmen und ja, sowas.
Udo Schenk, vielen bekannt aus der Serie In aller Freundschaft als Dr. Kaminski. Und als Dr. Kaminski tanzen Sie Tango mit der Verwaltungschefin Sarah Marquardt. Mussten Sie sich das draufschaffen, wie man so schön sagt? Oder sind Sie ein guter Tango-Tänzer? Oder?
Also da kann ich für die Alexa, die Frau Marquardt spielt, glaube ich auch sprechen. Wir tun so, als wenn wir Tango tanzen können. Okay. Oder als wenn wir perfekt Tango tanzen können. Wir können es natürlich beide nicht. Aber Tango, muss man auch wirklich sagen, ist der schwierigste Tanz, den es gibt. Und auch musikalisch und rhythmisch ist der Tango etwas, was uns als Europäer nicht so unbedingt im Blute liegt.
Also nichts mit Tango, so wirklich.
Nicht wirklich.
Sie sind als Dr. Kaminski auch immer mal wieder in Erfurt zu Gast, im Johannisthal-Klinikum in der, ich sag mal, Ablegerserie von In aller Freundschaft. In aller Freundschaft die jungen Ärzte, also ab und zu ein Trip nach Erfurt.
Richtig.
Auch schön.
Wunderbar, weil ich kenne Erfurt eben aus meiner Kindheit, weil eine Tante mit ihrer Familie dort lebte, sind inzwischen alle tot und die besuche ich dann auf dem Friedhof, wenn ich da bin. Und Erfurt ist eine wunderschöne Stadt, also eine besondere Stadt.
Ist das weiterhin geplant, dass dieser Austausch der Schauspieler Leipzig-Erfurt stattfinden soll?
Ja, also ich weiß, dass meine Agentur schon eine Anfrage für dieses Jahr hat. Die habe ich im vergangenen Jahr, ich glaube so im November bekommen. Oder die Mitteilung, dass man mit mir gerne im Mai, glaube ich, was machen möchte.
Wir könnten noch lange über all das sprechen, was Sie alles machen. Sie sprechen natürlich auch Hörspiele, Hörbücher. Computerspiel habe ich gelesen, da habe ich so gar keine Ahnung von.
Habe ich auch nicht, okay. Aber ich habe mich irgendwann mal auf etwas eingelassen und vor einem Jahr ungefähr wurde das, sag ich jetzt mal, reaktiviert oder die Figur, die ich damals gesprochen hatte, wurde reaktiviert, das weiß ich so genau nicht. Aber da habe ich auch gestaunt, wer mich alles so daraufhin angesprochen hat, sowohl Teammitglieder, aber wie auch so normales Publikum, die offensichtlich in diesem Bereich viel, viel mehr wissen als ich. Ich mache das dann nur und die anderen konsumieren es. Ich jedenfalls nicht.
Wenn so eine Anfrage für Synchron oder für eine Rolle bei Ihnen so reinflattert, wann sagen Sie, ja, mache ich sofort und wann eher nichts für mich?
Also synchron mache ich tatsächlich ja nur noch diese 3 Schauspieler. Vorher waren es 4, bevor Ray Liotta gestorben ist. Und als ich noch normal im Synchron unterwegs war, habe ich mir das jetzt nicht ausgesucht. Also synchron ist etwas, wo ich auch der Meinung bin, wenn jemand meint, das sollte der oder die mit seiner Stimme machen oder mit seiner schauspielerischen Qualität oder Fähigkeit, dann beuge ich mich dem und bin dann auch gespannt, was da auf mich zukommt, weil es muss ja auch eine gewisse Freude und Spannung einem geben. Ja.
Und so ist es bei Rollen natürlich auch.
Und ja, bei Rollen ist es schon ein bisschen anders. Man liest das Drehbuch und wie eine Geschichte jetzt und denkt, tolle Geschichte oder langweilige Geschichte oder tolle Rolle, langweilige Rolle. Und ich gucke dann ganz oft, wenn es, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, eine langweilige Rolle ist oder eine langweilige Geschichte, was kann ich für mich daraus machen? Weil ich bin nicht gleich ablehnend, sondern ich gucke erstmal, wie kann ich etwas an mich heranholen, dass ich daraus auch einen schauspielerischen und nicht nur einen finanziellen Gewinn habe.
Lieber Udo Schenk, es hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu plaudern. Vielen Dank für diesen Sonntagsbrunch und alles, alles Gute für Sie und Ihre Arbeit natürlich. Bleiben Sie gesund, das ist das Allerwichtigste und so herrlich unterhaltsam als Dr. Rolf Kaminski.
Ich bemühe mich und das wünsche ich nicht nur Ihnen, sondern natürlich auch all unseren Zuhörern. Vor allem Gesundheit.
Udo Schenk, ein toller Schauspieler und Synchronsprecher, der sich auch für Politik interessiert und gern seine Meinung sagt. Diesen und andere Podcasts, wie zum Beispiel unseren MDR Sachsen Politik Podcast, bekommen Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.